Guten Morgen. Welch ein herrlicher Anblick. Die Reihen sind gut gefüllt. Das ist schön. Da freue ich mich total. Ich freue mich auch. Die Sonne scheint. Es wird Frühling. Ich habe mich auch direkt frühlingshaft angekleidet. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige damit. Es ist ein herrlicher Tag. Und ich finde, es kann so weitergehen. Der Uli hat gerade gespielt, in deiner Hand steht meine Zeit. Schön, dass ihr hierher gefunden habt an diesem schönen Morgen und die Zeit verbringen wollt im Gottesdienst mit Gott. Erwarten wir Großes, Großes in diesem Gottesdienst, dass Gott wirklich zu uns redet. Durch die Texte, durch die Predigt, durch die Lieder. Ja, ich möchte herzlich begrüßen alle Gäste. Herzlich willkommen hier. Und alle, ja, auch Marlene möchte ich ganz herzlich begrüßen. Gast, ja, aber eigentlich auch ein Urgestein, genauso wie andere. Die Gäste sind immer wieder hier und trotzdem doch dazugehören. Schön, dass du da bist, Marlene, und dass du uns heute mit der Predigt dienen wirst. Ich wünsche dir jetzt schon Gottes Segen und uns offene Ohren. Ja, die kommende Woche steht unter dem Wochenspruch aus 1. Johannes 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn der Teufel mit dem Spiel ist, dann hört sich das direkt sehr, sehr ernst an. Aber ich möchte hier keine lange Abhandlung geben über den Teufel. Ich bin absolut der Meinung, das ist im Gottesdienst sicher nicht der richtige Platz. Wir wollen in diesem Gottesdienst Jesus feiern, der aus Liebe und Gehorsam aus der Herrlichkeit im Himmel von Gott, dem Vater, gekommen ist, um diesen, so wie ich ihn nenne, Mr. Dunkel auszuschalten und das böse Treiben von ihm zu zerstören. Heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Wir gehen auf Karfreitag und Ostern zu. Da hat Jesus den Tod und den Teufel besiegt, auch für uns. Das wollen wir feiern. Jesus wollen wir feiern. Und wie gut ist es, dass wir beten können. Und ich möchte jetzt mit uns beten und es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Danke, Vater im Himmel, dass wir Grund haben zu feiern, Gottesdienst zu feiern, deine Liebe zu feiern, deinen Sohn zu feiern. Danke, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, damit wir leben können. Danke, dass du das Böse besiegt hast schon. Und wir hören allzu oft immer noch auf die Stimmen, die nicht gut für uns sind. Bitten dich, dass du uns das vergibst und dass du uns reinigst davon und dass du uns Ohren gibst und Herzensohren gibst, die hören auf dich und das hören, was du uns zu sagen hast. Danke für diesen wunderschönen Morgen, für die Sonne, die scheint. Danke, Jesus, dass du das Licht der Welt bist, das die Dunkelheit besiegt hat. Danke, dass wir Gottesdienste feiern können, dass wir uns versammeln können in Freiheit, Gemeinschaft haben können mit dir, dass wir dein Wort haben, dass wir beten können, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Und wir sind verbunden mit all den Brüdern und Schwestern, die das nicht in Freiheit so tun können, die sich fürchten müssen vor der Obrigkeit, wenn sie sich zu dir bekennen. Wir bitten dich für die verfolgten Brüdern und Schwestern, dass du sie stärkst und dass sie dich erleben, trotz aller widriger Umstände. Und wir beten darum, dass dein Wort, dein Geist weht über unser Land und über unser Volk, dass du Weisheit schenkst für die, die es regieren, die weltliche Macht haben und auch für andere, die Einfluss nehmen auf die Gesellschaft, in der Schule und im Beruf und in anderen Gremien, dass sie auch da in der Verantwortung sind, Gutes weiterzugeben. Danke, dass wir uns untereinander Gutes weitergeben können, dass wir uns deine Liebe und dein Wort weitergeben können. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Segne du uns und segne Marlene in ihrer Predigt. Amen. Marlene hat mir als Thema für diesen Gottesdienst folgendes Thema vorgegeben. Lebe deinen Glauben. Lebe, was in Jesus Christus in dir schon schlummert. Der Text dazu, den sie mir gegeben hat, ist, so finde ich, eine Kernaussage der Bibel. und sollte bei uns wie ein Naturgesetz funktionieren. Naturgesetze funktionieren einfach und automatisch, in der Regel wenigstens, wenn wir Menschen sie nicht aushebeln. Wasser fließt runter. Kinder lernen, Feuer ist heiß. Wenn sich etwas schnell dreht, entsteht eine Fliehkraft im Karussell, die einen lieben es, wenn es im Bauch kribbelt und die anderen sagen, nee, mal lieber nicht. Die Schwerkraft bewirkt, dass Gegenstände nach unten fallen, runterfallen und meistens dann auch kaputt gehen. Das sind natürliche Abläufe, nach denen die Dinge in der Welt so funktionieren, physikalisch. Die lassen sich berechnen und prüfen. Solche natürlich festgelegte Regeln gibt es auch in der Bibel. Aussagen, an denen sich alles ausrichtet. Gottes Plan und Wille wird darin sichtbar. Logisch und klar, so ist es. Wenigstens, wenn wir die Bibel ernst nehmen, und ich hoffe, wir tun das alle. Beispiel, Jesaja 45 ist so ein Satz. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott außer mir. Welch ein Wort, das sagt Gott von sich selber. Eine weitere Kernaussage lesen wir in Jeremia 31. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Oder der bekannteste Vers, denke ich, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein wunderbarer Vers, da in einem Satz Gottes große Liebe und sein Erbarmen zeigt. Als letzter von mir jetzt zitiert, obwohl ich finde, die Bibel ist unendlich voll mit klaren Statements von Gott. Epheser 2, 8 bis 10. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Werke kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich auch niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Kernaussagen der Bibel. Natürliche Gesetzmäßigkeit. Festgelegte Regeln. Von Gott erdachte Abläufe. Von so einem natürlich festgelegten Ablauf wird Marlene uns gleich in der Predigt erzählen. Oder besser, sie wird es uns erklären. Eine sehr bekannte Geschichte, wo es auch ums Tun geht, möchte ich vorlesen. Aus Lukas 10. Jesus antwortete dem Gelehrten mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf ein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke und bat ihn: Pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Eine bekannte Geschichte. Erstaunlich ist, der, von dem man es nicht erwartete, der half. Warum half der Mann? Er hatte Mitleid. Er ließ dieses Leid von diesem überfallenen Mann an sich ran. Es gab keine Überlegungen und keine Ausreden. Er tat an dem Fremden, es war ein Fremder, sogar das, den er nicht kannte. Er gab Zeit und Geld. Der Samariter sah, ließ sich anrühren und tat etwas. So stellt Jesus sich das auch bei uns vor.
Guten Morgen. Entschuldigung, manche hören jetzt die Predigt zum zweiten Mal. Sorry, ne? Ja, letzten Sonntag war ich in Simmern und hatte das Thema. In Simmern gibt es im Moment eine Reihe zum Jakobusbrief. Ein Brief, der eigentlich ganz selten gelesen und bedacht wird. Und ich dachte, okay, da muss man sich mal mit auseinandersetzen. Ich lese als erstes den Predigttext, Jakobus 2, Vers 14 bis 17. Und zwar lese ich nach der Luther-Übersetzung. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Tja, was hilft's? Jeder von uns kennt diese Situationen, wo er erstmal denkt, was hilft's eigentlich, was bringt das, lohnt sich das? Das sind wichtige Fragen. Manchmal lohnt sich das wirklich, darüber nachzudenken, bringt das was? Ne? Lohnt sich der Einsatz an Zeit, an Geld, an was auch immer? Und hin und wieder kommt man dann zu dem klugen Schluss, das lohnt sich nicht, also packe ich das gar nicht an. Hier geht es darum, was hilft es? Kann Glaube lebendig sein? Kann er tot sein? Kann lebendiger Glaube tot werden? Kann toter Glaube lebendig werden? Glauben leben, das Leben, was wir glauben. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist Jahre her, früher sprach man sogar von Glaubenswerken. Viele Missionsgesellschaften, ich kann mich an die Diskussion erinnern, ist diese Missionsgesellschaft ein Glaubenswerk oder nicht? Und ich kann mich auch erinnern, damals, als manche Missionsgesellschaften dann festgelegt haben, dass sogar Missionare Sozialversicherung haben, Krankenversicherung haben, Rentenversicherung und dafür Spendengelder genutzt wurden. Das war viel zu geregelt. Und da hatten manche Leute echt Probleme mit, weil vorher, also vor 100, 150 Jahren, da haben die meisten Missionare, ja, diesen Monat hatten sie Geld, um irgendwas zu kaufen, nächsten Monat eben nicht. Ich kann mich erinnern, dass meine Kollegen, die vor mir waren, die haben davon gesprochen, dass sie hin und wieder kein Geld hatten, um Zahnpasta zu kaufen. Ich habe damals schon gedacht, naja, das kann ich mir ja schlecht vorstellen, ne? Glaubenswerk. Wenn Glaube irgendwie, ja, ne? Ich weiß auch nicht. Hier spricht Jakobus davon, was hilft es? Glaube ohne Werke, Glaube mit Werken, Werke ohne Glauben. Man kann da ganz viel drüber nachdenken. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wer war dieser Jakobus? Es gibt 2 Jakobus im Neuen Testament und dieser Herr, der den Jakobusbrief geschrieben hat, ist tatsächlich der jüngere Stiefbruder von Jesus Christus selbst. Und wenn man das bedenkt, dass dieser Jakobus hier wahrscheinlich, also fast, ja, keine Ahnung, 25 Jahre ganz bewusst Jesus direkt in der Nähe hatte. Vielleicht auch 30 Jahre, man weiß ja nicht, wann Jakobus geboren wurde. Und immer wieder gedacht, was, Mann. Wow. Und wenn man den Jakobusbrief liest und die Evangelien dazu, dann merkt man da ganz, ganz viele Parallelen. Also Jakobus kannte auch vorhin das Gleichnis, kannte der natürlich in- und auswendig. Ne? Der wusste genau, was Jesus gelebt hat, was er geredet hat, welche Predigten er hatte. Er kannte das. Und dieser Jakobus, das lesen wir in Apostelgeschichte, also paar Wochen nach der Auferstehung Jesu, ist der Jakobus schon mit dabei verantwortlich in der neuen entstandenen Gemeinde. Er war auch nachher sehr verantwortlich in der Gemeinde in Jerusalem und hat sich ganz, ganz viel mit dem Judentum auseinandergesetzt, mit dem Alten Testament. Und ja, er spricht in diesem Jakobusbrief vor allen Dingen Christen an, die aus dem Judentum zum Christentum übergegangen wurden. Er hatte also nicht so unbedingt die Leute im Blick, die keinen jüdischen Hintergrund hatten. Was man noch bedenken muss, Paulus, der übrigens einige Jahre später auf die Bildfläche kam, also der Jakobusbrief, so sagt man, ist so ungefähr zwischen 40 und 45 nach Christus geschrieben worden und Paulus kam erst ein bisschen später dran. Paulus und Jakobus widersprechen sich die beiden, denn Paulus, der sagt ganz eindeutig, ob man nun im Epheserbrief liest oder im Römerbrief, allein durch Glauben sind wir gerettet. Jakobus, Glaube und Werke. Ich meine, da muss man bedenken, Paulus kam eben später dazu und Paulus war ja ein sehr, sehr großer Gelehrter, also der Gelehrte überhaupt. Ne? Und wenn man dann die Paulusbriefe, er hat übrigens 13 geschrieben, das ist also richtig viel Arbeit, wenn man da drin liest, dann merkt man, Paulus war, ja, der hatte wirklich großes Wissen. Aber er hat eben Jesus so persönlich wie Jakobus auch nicht erlebt. Und dann gab es das berühmte Apostelkonzil, wo Paulus und diese Judenchristen, unter anderem auch Jakobus und Petrus, so richtig in Streit gerieten. Es ging um die Frage, wenn jemand, der nicht aus dem Judentum kommt, Christ wird, muss er sich dann an alle Regeln halten, die im Alten Testament für die Juden festgelegt sind. Oder aber reicht allein der Glaube? Ja, und dann heißt es irgendwo im Galaterbrief, da musste der Paulus richtig mal erstmal lernen. Und man hat ihm das auch nochmal richtig erklärt, ne, wie Jesus das gemeint hat. Und das steht dann in Galater 2, Vers 9 und 10, also Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, und mir Barnabas, die rechte Hand, und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, also den Nichtjuden, sie aber unter den Beschnitten, den Juden predigen sollten, allein, dass wir der Armen gedächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Das hatte der Paulus völlig vergessen, dass man sich auch um die Armen kümmern soll. Für ihn war der Glaube das Wichtigste, dass das richtig kommt. Was mit den vielen Armen, die damals wie heute, ne, weltweit um uns herum sind, hatte er keinen Blick für und er musste ermahnt werden. Dann schreibt er, sagt er, das habe ich mir zu Herzen genommen, habe ich wirklich mir Mühe gegeben, daran zu denken, mich auch um die Leute kümmern, die nichts haben. Und um diese Frage geht es heute. Dieser kurze Abschnitt, was hilft es, wenn einer Glauben hat, aber keine Werke? Am Schluss in Vers 17, das hört sich fast zynisch an. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Provokant. Und dann die Frage, ja, wie ist das bei mir? Hier geht es nicht darum, dass Glaube nur fromme innere Haltung ist, die ist wichtig, sondern dass man Glauben tatsächlich sehen kann, Wo und wie erweist sich Glaube als echt? Wo hilft Glaube? Was hilft's? Wo hilft, wo ist Glaube wirklich eine ganz große Hilfe? Nicht für mich, sondern für andere. In diesem kurzen Abschnitt, der eigentlich bis Vers 26 weitergeht, wird 10-mal von Glaube und Werke geredet. So wichtig war das für Jakobus. Jakobus sagt unter anderem, Glaube ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit. Wir haben das vorhin an diesem ganz berühmten Gleichnis schon gehört. Jesus sagt in Lukas 6, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Glaube und Barmherzigkeit. Es geht um das ganz praktische Christenleben. Um Werke, da haben wir irgendwie so Werkgerechtigkeit, da klingelt bei uns irgendwas, das geht wahrscheinlich nicht ganz in die ordentliche Richtung. An anderen Stellen, Jesus selbst spricht von Frucht des Glaubens. Wir leben zum Glück hier ein bisschen auf dem Land, wo man das jedes Jahr beobachten kann, wie Frucht entsteht, ob das nur am Apfelbaum ist oder, keine Ahnung, am Himbeerstrauch. Ne? Das entsteht jedes Jahr meistens. Frucht des Glaubens. Werke. Epheser 2, das haben wir vorhin auch schon gehört, gute Werke, die zuvor schon in uns vorbereitet sind, die Gott in uns vorbereitet hat. Das klingt ziemlich einfach, ist es wahrscheinlich trotz allem nicht. Und dann dieses mittendrin, das ist ja wirklich schon fast schlimm. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nichts zu essen hat, Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden und gibt ihnen nicht. Also jemand, der in der Lage ist zu geben, der durchaus in der Lage ist, jemand genug zu essen zu geben und sagt, geh du mal ohne, aber Friede sei mit dir. Das ist schon heftig. Das tut weh. Glaube und ethisches Verhalten gehören tatsächlich eng zusammen. Das klingt so, als ob Jakobus sagen möchte, dein Bekenntnis, ich glaube, das lässt sich prüfen, als ob es echt ist. Es gibt tatsächlich einige Punkte, wo man prüfen kann, ob dein Glaube echt ist. Und doch, Errettung geschieht nicht durch gute Werke. Die Leute gibt es natürlich auch, die Gutes tun ohne Glauben. Die gibt es tatsächlich. Es ist auch nicht so, dass Glaube und Werke uns retten. Vielmehr, durch die Art des Glaubens entstehen gute Werke. Also offensichtlich ist es nötig zu glauben, um gute Werke zu tun. Naja, die meisten wissen das, dass ich also sehr lange unterwegs war im Ausland in Japan und ich kann mich gut erinnern, nicht nur einmal unterschrieben zu haben, dass ich bereit bin, wenn nicht monatlich genügend Geld reinkommt, dass ich bereit bin, auch zu verzichten. Ist hin und wieder mal passiert, nicht oft, aber irgendwann wurde das dann nachgezahlt. Ja, das hat was mit Glauben zu tun. Zu glauben, dass jeden Monat genügend Gelder zusammenkommen, damit irgendwelche Missionare, ob die nun in Japan oder sonst wo in der Welt sind, leben und arbeiten können. Letztes Jahr bei der Jahreshauptversammlung der Mission, hat der Geschäftsführer erzählt, dass das Jahr vorher ungefähr 200.000 Euro nur für Kursverlust weg sind. Das haben Leute gespendet, damit Gottes Wort irgendwo in der Welt weitergegeben wird, und 200.000 Euro Kursverlust weg. Genau. Wow. Und da muss man erst mal glauben lernen, ne? Dass das dann irgendwann trotzdem reicht, Glaube und Werke. Paulus und Jakobus widersprechen sich nicht. Es sieht so aus, dass Glaube wirklich, wenn er lebendig ist, Auswirkungen hat. Gute Werke hervorbringt, Früchte, gute Taten. Jakobus wusste offensichtlich auch, wenn man den Text liest, dass echter Glaube nicht zwangsläufig zu guten Werken führt. Und wenn wir uns wirklich auch schon mal betrachten oder in uns reinschauen, dann merken wir auch, dass in unserem ganz normalen Alltag es hin und wieder durchaus passieren kann, dass wir ohne gute Werke durchaus leben können. Ne? Durchaus. So wie das hier steht. Ja, das sieht man jemand oder hört das in den Nachrichten, dass da Leute sind, die wirklich nichts haben. Ich meine, ich bin natürlich immer, wenn es um irgendwelche Naturkatastrophen geht, ne, dann bin ich natürlich sofort da, dass ich, oh, was machen die Leute? Das Haus, alles kaputt, ne? Und in Gedanken, ja, ich wünsche euch Frieden. Das passiert uns. Wir können auch ohne gute Werke glauben. Und deshalb ist es ganz wichtig, nochmal hinzuhören, was lebendiger Glaube ist, was Gott damit meint, hinzuschauen. Werke des Glaubens führen dazu, dass unser Glaube wirkungsvoll wird, dass er wächst. Und toter Glaube, steht hier, ist wirkungslos. Nichts nütze. Ist die Frage, wie komme ich dahin zu einem effektiven Glauben, zu einem lebendigen Glauben, der Auswirkungen hat? Jemand hat dazu gesagt, so die Leute, die Menschen um uns herum zu betrachten, wie Gott sie sieht. Als Geliebte, als Geschöpfe Gottes. Aus der inneren Begegnung mit Jesus heraus ihnen zu begegnen. Glaube an Jesus Christus ist gehorsamer Glaube. Und dann gibt es Menschen, gibt es Situationen, wo man denkt, die sind ja selbst dran schuld. Das kostet mir zu viel. Die haben das gar nicht verdient. Die nehmen mir was weg. Migranten oder so, ne? Wo die hergekommen sind, sollen bleiben, wo sie vorher waren. Und. Paulus sagt in Galater 5, Glaube ist durch die Liebe tätig. Lieben, jemanden Gutes tun wollen, auch wenn es was kostet. Und dann passiert es eben, dass unser Christenleben, unser praktisches Christenleben mit dem übereinstimmt, was wir glauben und sagen und bekennen. Titus, das ist auch so ein ganz kleiner Brief im Neuen Testament, da steht, ich will, dass du das mit Nachdruck lehrst, damit die, die an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sind, sich eifrig zu erzeigen in guten Werken. Schönes Deutsch, ne? Mit Nachdruck lehren, gute Werke sichtbar machen, aus Glauben heraus. Für Menschen, die in materieller Not sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir direkt hier in direkter Nähe Menschen kennen, die nichts zu anziehen haben. Aber glücklicherweise kann man mittlerweile weltweit Überweisungen tätigen. Es gibt genug Gruppen, die weltweit unterwegs sind. Ich habe vorhin im Foyer gesehen, also das FEG-Forum liegt da noch und da wird gerade die Auslandsmission, die Katastrophenhilfe nochmal erklärt. Also in ganz vielen Ländern ist auch unser Bund unterwegs, um zu helfen. Das ist heute möglich, da Gelder hinzuschicken oder sogar mal Hilfsgüter. Es ist gut und nützt den Menschen, wenn wir barmherzig sind, wenn unser Glaube barmherzig wird. Jakobus spricht hier von guten Werken im Plural, nicht einmal und gut ist. Unzählige Möglichkeiten, die Wirklichkeiten des Glaubens sichtbar zu machen. Nacktheit und Hunger, das sind Katastrophen, die wirklich das ganz normale Leben betrachten und die durch die Hilfe anderer zum großen Teil gelöst werden können. Sorge um die grundlegenden Bedürfnisse. Und nach Jakobus, selbst damals, und die Leute damals hatten nicht so viel Geld wie wir heute, es ist Hilfe möglich. Es gibt genug Leute, so sagt Jakobus, wenn da jemand ist, der sagt zwar, geh hin und Frieden, aber dreht sich dann rum, so nicht. Werke der Barmherzigkeit. Jesus sagt in Matthäus, wenn ihr jemanden seht und ihr gebt ihm dieses berühmte Glas Wasser nicht, oder ihr gebt es ihm, das ist der Unterschied, ein Glas Wasser, das kostet uns nun tatsächlich nicht viel. Wahrscheinlich ist es die Frage, wie wir die Menschen sehen, ob wir sie so sehen, wie Gott sie sieht. Als jemanden, wo unser Glaube wirklich dieser Person helfen kann. Jemand hat dazu gesagt, wie kann ich zu einem lebendigen Glauben kommen? Wenn du glaubst, dass du helfen kannst, dann tu es. Punkt. Dein Glaube wächst durch dein Handeln. Mein anderes hat gesagt, es sind die Unvollkommenheiten dieser Welt, die eine weitreichende Möglichkeit schaffen, die Echtheit unseres Glaubens zu prüfen. Ich lese das nochmal. Ich habe es auch abgeschrieben. Es sind die Unvollkommenheiten dieser Welt, die eine weitreichende Möglichkeit schaffen, die Echtheit unseres Glaubens zu prüfen. Wahrscheinlich brauchen wir nur die Nachrichten zu hören und zu sehen oder die Zeitung zu lesen. Und dann fällt uns ganz viel ein. Wo dieses Friede sei mit dir auch ganz wichtig ist, wir dürfen und sollen dafür beten, aber uns auch die Augen öffnen lassen, um zu helfen, um barmherzig zu sein, um lebendigen Glauben zu leben. Und dann sagt Jakobus, und auch andere Stellen in der Bibel, das ist lebendiger Glaube, wenn ihr barmherzig seid. Glaube durch Werke fassbar machen. Wenn wir Früchte hervorbringen, wird klar, dass der Baum Wurzeln hat, gegründet in Jesus Christus. Johannes 15, diese ganz bekannte Stelle, wo er sagt, ihr bringt viel Frucht, wenn ihr an mir seid, mit mir verbunden seid. Das ist normal. Und noch etwas ist zu bedenken, das sagt Paulus ganz oft, dass das, was wir ganz praktisch leben, schon in uns drin ist. Er spricht von Gaben, zumindest Barmherzigkeit gehört dazu, Liebe. Jesus sagt in einem Gleichnis, spricht von, auch von Talenten, die Geschichte kennen wir wahrscheinlich auch alle. Ne? Da geht es um 5 Talente, da geht es um 3 und um 1 Talent. Und ich habe das ganz oft bei Kindern erzählt und dann fängt man an zu rechnen und nachzulesen, wie viel so ein Talent wohl wert war. Und die meisten sind der Überzeugung, sind sich sicher, dass so ein Talent ungefähr ein Jahresgehalt war. Ich weiß nicht, man könnte jetzt fragen, wie viel das ist so hier im Schnitt. Ne? Aber das ist auch egal, ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ist eine ganze Menge, ne? Und das einzusetzen, und die meisten kennen die Geschichte, derjenige, der ein Talent nur bekommen hat, der sagt, oh, das ist ja so wenig. Und wenn ich das einsetze und es gelingt nicht, ne? Ich mache da Minus von. Ah nee, besser lege ich das, ich habe ein herrliches Bilderbuch, da hat jemand ein ganz, ganz tiefes Loch gebuddelt und das da unten, ich dachte immer, das ist ja auch schon mal viel, ne? Eingebuddelt und gewartet, bis der Herr des Hauses wiederkommt, sagt, hier, das ist mein Talent, ich gebe es dir genauso zurück, wie du mir es gegeben hast. Und Jesus sagt, du fauler Knecht, du unser Knecht, dein Glaube ist wie tot. Warum hast du das nicht eingesetzt, das, was du hast? Nicht das, was du nicht hast. So Leute gibt es auch hin und wieder, die drüber gehen, ne? Nee, das, was wir bekommen haben, einsetzen. Das kann von Person zu Person sehr verschieden sein. Ob das nun im praktischen Bereich ist, ob das finanziell ist, ob das tatsächlich mit Worten der Barmherzigkeit ist, mit direkter Begegnung, mit Freundlichkeit. Es kann sehr, sehr verschieden sein. Aber wichtig ist, dass wir das, was uns gegeben ist, einsetzen. Und nochmal neu darüber nachdenken, was ist mir gegeben, was habe ich? Glaube und Werke, Taten der Liebe und des Dienstes sind kein Ersatz, sondern ein Beweis für unseren Glauben an Jesus Christus. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es nachweislich, also so ist, dass praktizierter, wahrer, aktive Liebe oft das beste Mittel ist, um Menschen zu erreichen, um sie zu Jesus zu bringen. Und da kann man in die Kirchengeschichte gehen, da kann man in die Missionsgeschichte gehen, immer wieder ist das so. Wenn Leute ganz praktisch ihren Glauben leben, das macht Leute sehr aufmerksam. Wieso macht ihr das? Es tut mir leid, dass ich immer wieder von Japan erzähle, aber vor ein paar Jahren hatten wir die große Katastrophe in Japan und Erdbeben, Tsunami und dann irgendwann, zwei Tage später auch, ist ein AKW durch die Gegend geflogen. Und ja, und da waren die Christen die Ersten, die da waren und die Letzten, die geholfen haben. Und dann haben mich Leute angesprochen, wieso macht ihr das? Das ist noch gar nicht Verwandtschaft von euch. Wieso seid ihr Christen unterwegs? Und ich erinnere mich an einen Orthopäden, der sagt, also da kommen wir nicht mit. Hat das was mit eurem Glauben zu tun? Man hört das immer wieder, die Christen. Ne? Warum macht ihr das? Praktischer Glaube. Und in diesem Katastrophengebiet da oben, in anderen Ecken der Welt auch, gibt es mittlerweile Gemeinden, wo es vorher keine Gemeinden gab, wo Menschen sagen, das ist überzeugend, praktischer Glaube, lebendiger Glaube, da will ich mehr von hören. Jesus selbst hat sich um materielle Bedürfnisse der Leute gekümmert. Und Paulus hat es gelernt. Deshalb, lebendiger Glaube und Werke, das passt zusammen. Die Augen nicht verschließen vor dem, was um uns herum passiert. Glaube und Werke, Werke aus Glauben einfach zu akzeptieren, das ist ein Beweis dafür, dass Gott in mir und durch mich lebt und auch in anderen. Es ist gut, den Glauben in die Tat umzusetzen. Gott segnet unsere Werke. Und das wünsche ich jedem, dass er das neu lernt, diesen wichtigen Text hier nochmal zu überdenken. Was hilft's, wenn jemand Glaube hat ohne Werke? Nein, Glaube und Werke. Glauben, Werke aus Glauben. Und froh darüber werden, dass Gott diese Art des Lebens, des Glaubens segnet. Ich bete noch. Treuer Vater, hab Dank, dass du uns solche Texte in der Bibel überlassen hast, dass wir darüber nachdenken können, wie das zusammenhängt in unserem Leben, in unserem Alltag, Glaube und Werke, dass wir das leben, was du zuvor in uns reingegeben hast, dass wir dadurch dich verherrlichen, dass unser Glaube ganz aktiv und ganz praktisch wird. Und wir bitten dich darum, dass du uns die Augen für Leute öffnest, die unseren praktischen Glauben nötig haben und dass du uns dann auch den Mut gibst und den Glauben, es in die Tat umzusetzen. Treuer Vater, wir sind manchmal einfach überfordert von dem, was wir an Elend um uns herum sehen und hören. Aber bitte, hilf jedem Einzelnen von uns, die Augen nicht zu verschließen, sondern dahin zu schauen und ja, auch Menschen wirklich Hilfe geben, die sie nötig haben. Zeige uns, was du uns vorher gegeben hast an Möglichkeiten, an Gaben, die wir für dich einsetzen können. Segne du uns in der kommenden Woche bei diesem ganz, ganz aktiven, praktischen Glaubensleben. Danke dafür. Amen.